Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Ja. So, und du?
Ist der Körper noch heiß?
Bitte. Ein Wach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Hui, guten Morgen.
Moin.
Moin, moin.
Ein Brötchen.
Ja. Ihr wisst, wo ihr eingeschaltet habt, ne?
Ja, wir läuten ein. Na? Ja, es gibt wieder Brötchen. Yeah. Moin, Leute. Und es gibt frischen grünen Tee.
Ja, das ist jetzt die neueste Errungenschaft, Leidenschaft von Annika, frischen grünen Tee. Nee, Leute, ich bleib beim Kaffee. Nützt nichts.
Ich bin doch so ein alter Kaffee-Junkie. Ja. Ich liebe Kaffee, wirklich. Ja. Ich mag diesen Geruch unglaublich gerne. Und da reagiere ich wirklich unglaublich drauf.
Jo.
Und was passiert?
Na?
Ja, ich soll nicht so viel Kaffee trinken.
Ja.
Die Nierchen und überhaupt und hasse nicht gesehen. So, und dann bin ich jetzt also umgestiegen. Ich trinke auch ganz gern Tee, bin ja eine alte Teetante. Und jetzt gibt's also ständig grünen Tee. Hm. Das finde ich zwar ganz schön, aber es ist nicht kein Kaffee.
Na, sie kriegt auch, wenn sie lang genug quengelt, die Kleine, dann kriegt sie von aber mir auch ein bisschen Kaffee.
Kleine Becher.
Ja, kleine Becher machen auch glücklich.
Ja, aber ich muss sehen, wirklich.
Ja, du, komm, du hast, ja, wirklich, ja, ja, also.
So. Drei große 400 ml.
Und ich komme nicht zur Ruhe, ich kann nicht schlafen, ich weiß gar nicht, wie das kommt.
Oh, ja, früher habe ich da noch nachts eine Kanne Kaffee reingeschoben.
Früher hatten wir auch einen Kaiser.
So. Oh Gott, dieser Bescheidspruch.
Ja, ist so.
Ja.
Also.
Es ist wie immer,
na?
Ne, ihr befindet euch mit uns beim Frühstück, der Tisch ist gedeckt,
jo.
Es gibt Käse, es gibt, oh, lecker Blauschimmelkäse, ich liebe den ja, ne?
Und Träubchen dazu.
Träubchen dazu, es gibt ein bisschen Fleischsalat, dann möchte ich das ungern, die Mayonnaise auf dem, irgendwo
auf deine
auf
Hüften,
nein, auf dem Mikro verteilen,
nee,
also das
nee,
lasse
so
ich
für
nachher, da bewahre ich mir ein kleines Scheibchen dann auf.
So. Das sind also erstmal die wichtigsten Neuigkeiten heute Morgen. Die zweitwichtigsten sind, danke für eure vielen Reaktionen auf die letzte Sendung.
Ja, eigentlich war die wichtig sind.
Und auch im Namen von Christine, herzlichen Dank für die Kommentare. Und
die hat sich gefreut.
Die hat sich ganz toll gefreut, weil Christines erster Auftritt im Podcast. Und ich fand, sie hat super gemacht und sie kam bei euch gut an und hat auch selbst viele so von ihren Freunden und Bekannten viele Rückmeldungen bekommen. Also
und
toll.
Sie haben sogar Leute angesprochen und ja, ich habe das gehört, du warst toll.
Ja.
Und so, und es ist wirklich, die ersten Male ist das richtig schwierig.
Aber ich finde, dafür hat sie es so gut gemacht, als wenn sie das schon immer irgendwie gemacht hat.
Ja.
Und ich finde, sie hat eine tolle Telefonstimme, hätte ich was gesagt. Mikrofonstimme.
Ja, aber vor allem ist sie auch so, ist sie ja locker und sie ist ein sehr fröhlicher Mensch.
Gott sei Dank.
Sehr optimistisch. Optimistisch, Gott. Und hat auch richtig Power. Wenn die mit ihren drei Kindern da loslegt, das ist schon richtig prima.
Also wir bekommen uns, haben wir festgestellt, gegenseitig gut und das ist auch schön so.
Ja. Ihr könnt euch vorstellen, die Arbeitstage sind hier extrem ernsthaft.
Ja, sehr. Sehr ernsthaft.
Sehr ernsthaft.
Ja, sie ist auch wirklich geknechtet und wir freuen uns gegenseitig aufeinander. Und was willst du? Ich meine, Leute, das ist Lebensqualität, ne?
Ja.
Sie hat vorhin einen anderen Job gehabt, wo es nicht so schön war.
Ach, wo sie mega anstrengend.
Mit Schichtdienst und Wochenenddienst und all diese Sachen. Und das gab wenig zu lachen. Und das ist Lebenszeit. Und somit ist es für uns, Annika, mich und Christine, ist eine Win-Win-Situation, dass wir uns getroffen haben. Ne, Christine, wenn du es hörst, kannst du dich wieder freuen.
So. Ja, vor allen Dingen ist ja so, als Redaktionsassistentin muss sie ja auch wirklich vielseitig sein. Und sie ist vielseitig.
Ja.
Das merkt ihr ja. Also die kann man dann auch noch in Podcasts reinsetzen.
Ja,
wunderbar.
Überall. Und jetzt haben wir einen neuen Tisch bekommen. Und wer musste das aufbauen? Christine und ich.
Ja.
Also das heißt, aber das war auch so süß. Weil wir haben nicht so was Tolles wie einen Akkuschrauber. Und Christine hat sowas und kam dann auch damit an und dann hat sie da aber rumgeschraubt.
Ja, und sie hat einfach dran gedacht, du hast gar nicht dran gedacht.
An den Akkuschrauber?
Ja.
Oh, ich habe gefragt, ob sie einen hat.
Ah, hast du?
Ja.
Ich fand's super.
Gut, also, die ist adoptiert, die gute bei uns, die gute Christine, und wird sicherlich zu passenden Themen auch immer wieder ihren Senf dazu geben.
Ja, also gerade wenn es so um Familien geht und so weiter.
Genau.
Heute hätte sie zwar auch ein paar Sachen dazu sagen können, aber das nächste Mal holen wir sie wieder am Sonntag früh raus.
Natürlich, ja klar, nützt ja nichts.
Ja, sie hat ja nun auch eine Familie.
Ja, und es kam so ein paar Bemerkung von euch, wieso geht das denn nur um Töchter und Mütter, wo sind denn die Söhne geblieben? Ja,
ja, die kommen ja heute.
Ja, weil ihr sprecht gerade, also ihr hört gerade einen Sohn reden, was? Und da kann ich aus eigener Erfahrung grünen und wir schneiden einfach jetzt mal zum Ausgleich, zur Ausgewogenheit über Jungs und ihre Mütter, über Mütter.
Ich wollte noch was sagen. Wir haben eine Zuschauermeldung bekommen. Also erstmal haben viele gesagt, dass also die Beziehung zur Mutter, also zwischen Mutter und Tochter, wirklich extrem speziell ist. Das ist sie auch. Und sie ist auch oft mit einer gewissen Zärtlichkeit verbunden. Es gibt sehr viele Beziehungen zwischen Mutter und Tochter, wo sie extrem eng ist. Ja. Und wo bis ins hohe Alter diese Beziehung extrem eng ist und extrem auch in der Gefühlswelt extrem, sowohl im Auseinandersetzen wie im Verletzen, aber auch im Freuen. Und das war süß. Eine Reaktion war zum Beispiel, ich habe ja gesagt, nee, ich will nicht so aussehen wie Renate. Das hat aber, das muss ich erklären, das hat eher damit zu tun, dass ich meine Mutter ja immer als eigenständige Frau gesehen habe. Und meine Mutter hat einen ganz eigenständigen Modestil. Dadurch, dass sie dann ganz viel mit einem Designer in Hamburg zusammengearbeitet hat und richtig geil nähen kann und sich auch viele Klamotten selber entwirft und schneidert. Sie ist sehr exaltiert. Also sie trägt gerne Silberglitzer und schwarze Spitze und so in die Richtung. Ne? Da mit dem Silberhaar und knallschwarze Brille und roten Lippenstift. Also das ist so ein ist so ein Typus. Ich bin anders.
Nur du fällst auch auf, mein Schatz.
Ja, aber ich trage dann eher den Leomantel. Also wir sind eben unterschiedlich. Und ich
Renate möchte ich auch nicht im Leomantel sehen.
Nein, eben. Und sie würde genauso sagen, nee, ich will nicht so aussehen wie Annika. Nö. Ich mag dann lieber eine Cargohose oder sowas, ein bisschen sportiv oder weiß ich. Ich bin da ein bisschen, mach andere Dinge gerne. Und deshalb sagte ich nur, nee, ich will nicht so aussehen wie Renate. Ich habe lange Haare, sie hat ganz kurze und so. Also es geht gar nicht darum, sich unbedingt abzugrenzen, obwohl das bestimmt auch in meiner Jugend ein Part war, wie das bei den meisten so ist. Dass man sich ja versucht abzugrenzen. Denn die Beziehung, und das gilt vor allen Dingen auch, und jetzt sind wir bei Männern und ihren Müttern, das gilt vor allen Dingen auch für Mütter und ihre Söhne. Es ist eine Beziehung, die auf Abschied hinsteuert.
Mütter und Söhne, meinst du jetzt?
Ja.
Und das macht
was
die Sache
denn... Was habe ich jetzt gesagt?
Du hast es gesagt, ja.
Unbedingt, also bei Töchtern und Müttern ist das noch so, dass man auch später noch irgendwie verbandelt ist. Das merkst du alleine darum, wenn es Streit gibt oder so, ich fahre zu meiner Mutter oder ich kriege bei Mutti unter. Oft ist das so, nicht immer, um Gottes Willen. Es gibt auch richtig, genau das Gegenteil, haben wir auch drüber gesprochen. Aber es ist die Möglichkeit bei Männern, es gibt natürlich Muttersöhnchen, die wohnen auch noch mit 40 irgendwie zu Hause. Oder ihr ganzes Leben fragen sie erstmal Mutti.
Ja.
Oder es wird so gemacht, wie Mutti das immer wollte. Da kannst du denn aber als neue Partnerin wirklich dir die Zähne ausbeißen.
Da kommen wir auch dann nochmal ein bisschen drauf.
Und so, ne?
Ja. Aber du hast vollkommen recht. Dieses sich abnabeln. Also wirklich, es gibt Ausnahmen, wie du auch gesagt hast, aber fällt in der Regel ein bisschen leichter von beiden Seiten. Also ich kenne genügend Mütter, die auch stolz drauf sind und auch wissen, dass sie einen eigenständigen Sohn auch großziehen wollen, der auch so sein eigenes Leben führt. Und meine Mutter ist für mich kein Rollenvorbild gewesen, anders als mein Vater. Also natürlich erlebe ich bei ihr, was Weiblichkeit bedeutet. Und jetzt konkret bei meiner Mutter, du hast sie ja noch kennengelernt. Also meine Mutter ist 1998 gestorben. Da war ich 28?
Ja, mich frag mich nicht.
Scheiße. Nein, wir wollen nicht schummeln. Da war ich 38, genau.
Ja,
ja, ja. Und ich hatte das Glück gehabt, verstehe ich mich richtig, das Glück zusammen mit meinem großen Bruder dabei zu sein, als sie eingeschlafen ist. Mhm. Sie war in so einem Seniorenwohnheim. Und ich habe
sie krank war.
Ja, ja, die hatte Krebs.
Mhm.
Und das war auch denn Erleichterung, das war auch okay. So, aber es war gut für mich, so im Nachhinein zu sehen. Ich konnte es auch bei meinem Vater sehr geschoben, das war ich auch dabei. Also ich habe wirklich Glück im Unglück, ne? Ich konnte bei beiden sehen, wie der Tod eine Erleichterung war. Das ist was anderes, als wenn man das erzählt bekommt, glaube ich jedenfalls.
Ja, ne?
Ne? Und das ist schon so ein Abschied nehmen. Und dann, und das ist interessant, als wir uns vorbereitet haben, sage ich, ja, ich gucke mal, ob ich irgendwie noch ein Foto habe von mir und meiner Mutter. Leute, glaubt es oder nicht, ich habe hier, also wir sind ja jetzt hier oben in Schleswig, ich habe hier kein Foto irgendwie vorrätig, wo ich sagen kann, ja, guck mal hier, und das nehmen wir. Ich habe noch rumgekramt, wir waren, Annika, meine Mutter und ich, wir waren in Paris, das war, glaube ich, 96 oder sowas.
Mhm. In den 90ern
ja,
oder
doch,
noch
in den
eher.
90, ja.
Gibt es ein Foto von was wir jetzt hier haben? Da sind wir beide drauf. Also
ja, das ist noch viel früher. Egal. Da haben wir noch so ein paar Fotos, aber es gibt wenig Fotos, beziehungsweise die hat mein Bruder von meiner Mutter und mir zusammen. So. Und das war eine komplizierte.
Na, ich habe doch von euch Fotos gemacht in Paris und in Rom.
Ja,
wir waren da ja zusammen. Wir mussten die ja sein.
Ja. Aber Hamburg, ne? Bei mir ist es so, ich bin weder ein Friedhofsgänger, noch bin ich so einer, der jetzt so Leben lang, also bei Sterbetagen und sowas, wo ich dann vollkommen durchhänge. Nee. Also ich habe das schon, glaube ich, relativ gut geschafft, diesen Abschied zu nehmen. Und damit war die Sache eigentlich auch für mich rund, relativ rund, doch muss ich sagen. Also ich traue, es gibt andere, die trauern, Männer, die trauern wirklich noch immer sehr, auch im erwachsenen Alter um ihre Mutter. Nee, aber das hat jetzt, und jetzt ist es psychologisch, und da musst du auch noch was zu sagen. Ich habe meine Mutter natürlich geliebt, ja, und sie war auch von ihrem Typus her auch sehr beliebt. Ne? Also sie war sehr beliebt bei anderen Menschen und so, aber sie war nicht sehr emotional.
Nee,
muss man auch sagen. Ne?
Also, ich bin ja fast vom Glauben abgefallen, als ich das erste Mal mit Tilly mitging zu ihnen nach Hause und er traf auf seine Mutter, da haben die beiden sich die Hand gegeben.
Ich
war völlig kurz
denn da warst du fertig, ne?
Da war ich fertig.
Aber das ist...
Das habe ich ja nie mitgemacht. Ich habe sie gleich geschnappt und in den Arm genommen.
Gut so.
Und das hat sie mit Begeisterung fortgeführt. Also wenn man dann emotional wurde und man hat sie mitgerissen und so, dann hat sie sich gefreut und fand das gut.
Aber
es war, wir haben da ja auch oft drüber geredet, es war einfach auch nicht die Zeit, in der sie aufgewachsen ist, in der sie junge Frau war und so, hat man keine überschwänglichen Geschichten getan. Man hat sich auch nicht darüber unterhalten, wie man sich fühlt oder dass man irgendwas nicht mag oder so. Es gab bestimmte Vorstellungen, wie ein Mann zu sein hat, wie eine Frau zu sein hat. Mhm. Und sie war ja schon einen Schritt weiter, dass sie überhaupt, dass sie gelesen hat, dass sie gearbeitet hat.
Mhm. Ja, sie damit war Rechtsanwalt Gehilfin und ist am Ende der Nazi-Zeit groß geworden. Also hat sie noch mitbekommen. Und ist natürlich geprägt, natürlich. Und ihre Eltern, sie kommen aus ganz, ganz einfachen Verhältnissen. Ihre Mutter und ihr Vater, das waren so Landarbeiter, also so Hilfsarbeiter, so wirklich so sehr, sehr, sehr einfach. Und da musste man irgendwie auch dann durch. Und das war dann, ja.
Ja.
Aber das ist jetzt, und jetzt wieder auf die Gegenwart, weil Annika, ich bin durch Annika emotionaler geworden, ganz bestimmt.
Leute.
Hatte ich gar keine Chance gehabt. Aber das war ein hartes Stück Arbeit und ich habe jetzt sozusagen einen Emotionschip eingepflanzt bekommen, sodass, wenn die Nationalhymne erschallt, doch schon mal ein Tränchen und so. Ja, ja, doch. Es hat sich an, aber es war hart. Und das ist so eine Sache, wie Mütter ihre Söhne prägen. Mhm. Wie man mit Emotionen, wie man mit Körperlichkeit, wie man mit den Armen, wie man damit umgeht. Und wenn du das so wie ich als Junge nicht erlebt hast, Na, wie, das war ungewohnt, das war schon merkwürdig.
Was?
Auch diese, so, diese Emotionalität, die du hast, auch Streit zum Beispiel. Also meine Mutter, ja, natürlich wurde sie auch mal sauer, bekam als Junge, als ich mal, sie hat die Betten frisch gemacht und ich kam mit wunderbaren, ich glaube, das waren so gar Osterhasen, ging ich da rein und die hat natürlich, da könnt ihr sehen, ne, das habe ich sogar noch in Erinnerung, das ist schon wirklich lange her, da bekam ich welche von ihr mit einem nassen Waschlappen oder keine Ahnung, irgendwas Nasses war, das bekam ich von ihr welche gefenstert. Sie hat nicht geschlagen, also das hat sie nicht, aber sie konnte Streitigkeiten, sie konnte mucksch sein, so nennen wir das hier im Norden.
Zu schmollen.
Sie konnte unglaublich schmollen.
Das und kannst du auch.
Ich,
das
nein, ist so nie, niedlich, nein,
wenn Chili vor sich hin schmollt.
Nein, ich, ach komm, das ist nichts gegenüber dem, was ich da so erleben musste. Nee, wirklich.
Nein, habe sie ja kennengelernt, die konnte ganz gut schmollen.
Aber so,
aber die hat die Tür zugemacht. Aber ich wusste dann, woher du das Haus
hast. Ja, klar. Die hat die Tür zugemacht und da war es mal Funkstille so dann. Und das ist etwas generell, was keine Toleranz für Schmoller. Nein, nein, nein. Also gegen Kinder gegenüber no. Bestrafen durch Schmollen heißt unterschwellig Liebesentzug, heißt, wenn du nicht so willst wie ich, dann will ich dich nicht sehen, ne? Und dann habe ich dich nicht lieb. Mhm. Und solche Geschichten. No, 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 no.
Aber das kann Tilly auch prima. Der geht dann einfach raus. Das ist eine super Idee. Weißt du, ich streite mich. Ich bin so richtig schön
in
vollem italienischen Temperament.
Aber so.
Werfe mit Gegenständen und knall ihm irgendwas an die Birne und dann guckt er mich so an, so nach dem Motto, was willst du, Amöbe? Und dann geht er raus.
Ja. Das empfehle ich allerdings auch ein paar Beratungspatienten. Bevor so richtig handgreiflich wird, sollte doch jeder bitte in seine Ecke gehen, aber hinterher trifft man sich wieder. Also wir haben das...
Naja, aber wenn dann der Spruch wieder kommt, na, hast du dich beruhigt? Das ist ja dann der Erwürgungsreflex.
Wenn Männer zuhören sollten, wir haben ja mehr Frauen, die zuhören, aber falls aber Jungs zuhören... Aber die
Frauen kennen alle solche Männer.
Das ist ein No-Go. Also nicht, wenn sich das wieder so ein bisschen, wenn, wie soll es sein, der Stress ein bisschen runtergefahren ist, dann hast du dich beruhigt. Oh Leute, das ist wie Benzin aufs Feuer gießen.
Ach, da gibt es noch ein paar andere Sprüche dazu.
Die wollen wir jetzt aber gar nicht, das ist ein anderes Thema.
Kennst du die anderen Sprüche, die dazu gehören?
Was denn?
Kriegst du deine Tage, ist immer super.
Habe ich aber nicht zu dir. Nein.
Das hast du nie gesagt, Gott sei Dank.
Nein.
Ich glaube, dann hättest du mich auch richtig kennengelernt.
Ah, nee.
Und geh mal zum Arzt und lass dir was gegen deine, gegen deine Wutanfälle
schreiben. Ja, so. Hast du aber auch nie von mir gehört, meine ich auch nicht. Nein,
na,
nie.
Was? So nicht.
Also das kommen hier Millionen Hörner zu. Ich werde morgen gesteinigt. Ich weiß es nicht. Nein, nein, nein.
Nee. Nein, das stimmt. Das hast du auch nicht
was
so.
Was ich gerne mache, ist Annika dann so psychologisch anzugucken.
Oh.
Aber das...
Das
aber,
ist
das, aber das wirkt auch nicht mehr.
Oder diesen sanften
Therapeuten-Tonfall. Ja, ist auch vorbei. Wirkt auch
oder
nicht
wenn
mehr.
Er dann mit seiernder Stimme sagt, was macht das jetzt mit dir?
Sag ich nie. Nein.
Nur wenn du mich auf die Palme bringst.
Ja, aber dann aus Joke. Also das konnte ich noch nie, auch in der Ausbildung konnte womit bist du gerade hier? Also was macht das mit dir? Nein. Nein, Leute. Ich muss hier mal alles gerade rücken.
Ja.
Ja. Aber wie soll ich sagen? Also wie gesagt, also Mütter und Söhne, das ist ja unser Thema. Nur nochmal nebenbei. Erste Beziehung eines jungen männlichen Wesens prägend, wie gehe ich mit Gefühlen um?
Mhm.
Natürlich hast du in der Regel auch einen Vater, der kann vielleicht auch nochmal dagegen anstinken, aber zu meiner Zeit, mein Vater war nun auch nicht gerade, wie soll ich sagen, ein Emotions
Bolzen,
no, eher nicht. Also es war eben sehr nordisch bei uns. Und Annika musste den ganzen Kram. Ich glaube, es gab auch mal Zoff zwischen dir und meiner Mutter. Ne?
Ja, klar.
Ja. So, das war schon. Und das sage ich jetzt mal, wir springen so ein bisschen. Frauen, wenn ihr Schwierigkeiten mit euren Jungs habt, guckt euch bitte, so ihr verheiratet seid oder wie auch immer, guckt euch bitte die Mutti, also eure Schwiegermutti, mal ein bisschen genauer an. und dann redet auch mit ihr mal so ein bisschen, wie Bubi dann früher war, der kleine Süße, wie die miteinander umgehen. Und ihr könnt euch zu 99% könnt ihr euch erstmal bei Schwiegermutti oder Mutter und eures Freundes bedanken für die mehr oder weniger miserable Erziehung. Wenn ihr also einen Sifflappen da habt, der also wirklich null aufräumt und nicht weiß, wie man Bund von Weißwäsche unterscheiden kann.
Aber ansonsten mühelos in der Lage ist, eine Ampel zu erkennen.
Genau, und ein ITler vom Herrn ist oder sowas. Danke, liebe Schwiegermutti, wunderbar.
Ja.
Ja, ja, ist so. Und soll ich noch einen? Und dann muss Annika wieder erzählen. Ich hatte früher mal eine Sendung, die hieß Schluss mit Hotel Mama. Hatte ich ein paar Staffeln lang sogar. Und das war kein Fake, muss ich auch mal sagen. Weiß nicht, ob das einige von euch gesehen haben, wo also ich wirklich überwiegend junge Männer, die sehr lange bei Mutti waren, auf Bitten der Mütter, tatsächlich auf Bitten der Mütter, rauskatapultiert habe und versucht habe, ihnen so ein bisschen Start ins Leben, ins eigenständige Leben zu bringen. Und das war auch wirklich so ein Ding. Wir hatten Schwierigkeiten, junge Frauen zu kriegen. Die meisten jungen Frauen sind wirklich selbstständiger als junge Männer. Und ich hatte da wirklich Männerexemplare ohne Scheiß. Die wussten nicht, wie man sich Spaghetti warm macht. Also wie das geht mit dem heißen Wasser. Und das war eben nicht gefaked. So.
Es gibt ja eine Entwicklungsverzögerung.
Ja, die hält manchmal ein Leben lang an.
Nein, aber die meistens setzt ja bei den Mädels die Pubertät auch früher ein.
Mhm.
Und sie ist auch schneller vorbei. Die meisten Frauen sind ja, oder Mädchen sind ja dann so mit 17, 18 echt richtig, richtig pfiffig. Ne?
Ja, ja. Es fängt aber schon im Babyalter an.
Und da sind Männer noch nicht so weit.
Nee, gar nicht. Pass auf, es gibt so einen Neuropsychoanalytiker. Stell dir das mal vor, was ist das? Es gibt einen Neuropsychoanalytiker, Alan Shore, der meint belegen zu können, dass die Gehirnreife von Jungen bei der Geburt, oh Leute, bis zu 6 Wochen hinter der Gehirnreife von Mädchen zurück. Das männliche Föten im Vergleich zu weiblichen empfindlicher auf mütterlichen Stress und anfälliger für frühkindliche Hirnschädigungen sind. Wir sind arme Schweine schon vor der Geburt. Merkt ihr das?
Aber ich glaube, 6 Wochen zurück ist nicht die Zahl, die mir eingefallen war.
Nur mal, wir sind noch nicht mal auf der Welt und schon sind wir irgendwie scheiße.
Super. Ob das so richtig ist.
So, also Jungs, ne, wenn ihr das hört, das ist die Entschuldigung, schlechthin, tut mir leid. Ich war schon vor der Geburt 6 Wochen zurück und ich hab's noch nicht aufgeholt. Ich arbeite noch an mir. Oh nee, wie schön ist das? Ich liebe solche Forschungsergebnisse.
Aber gleichzeitig gibt es ja auch sehr viele Mütter, fällt mir so ein, die ja, so, das sind so richtig starke Frauen und so richtig tolle, und die haben auch richtig tolle Söhne.
Ja.
Die haben denen auch so diesen Respekt vor Frauen mitgebracht.
Ja.
Die haben gearbeitet, das heißt, ein Mann fällt nicht in Ohnmacht, wenn er weiß, eine Frau arbeitet.
Mhm.
Die haben ganz selbstverständlich mit denen auch die Haushaltssachen erledigt. Der macht das eben, macht da auch gar kein Brimborium drum. Mhm.
Gibt's, ne? So
ja,
eins, zwei,
es gibt solche Nuggets.
Mhm.
Ich weiß nicht wo, aber.
Finden, heiraten, festhalten und ruhig ist.
Oh. Na, also es gibt sowas.
Mhm.
Nein, also die gibt es genauso.
Ja, oh Mensch, entschuldige, ich springe, ne? aber ich es gibt noch so eine schöne Studie. Komm, ich habe so eine. Also es scheint so zu sein, dass bereits in der Schwangerschaft sich der weibliche Körper gezielt darauf vorbereitet, einen Jungen zu ernähren. Das sagt ein Epidemiologe, ein Grieche mit dem Namen Verschonichol von der Harvard University, ganz griechisch, der konnte zeigen, dass schwangere Mütter von Jungen, hör zu, Christine, hör zu, du hast Zwillinge gehabt. Na, so, hast du immer noch. Dass schwangere Mütter von Jungs im Schnitt 10% mehr Kalorien zu sich nehmen als Mütter, die mit einem Mädchen schwanger sind. So.
Also
das
man muss,
und dann bei Zwillingen sind das 20%. Christine, klar.
Christine sagt ja, die beiden, dafür. Die essen ja jetzt schon die Haare vom Kopf.
Und
in
das
ihren
wird schlimmer. Ich weiß nicht, es ist schlimmer. Ich bin mit zwei Brüdern groß geworden. Mhm. Ja. Also das musst du doch nochmal gesagt werden hier. Wissen, was keiner braucht, aber was anscheinend stimmt.
Es gibt da ja auch Unterschiede. Mhm.
Also wo waren wir jetzt? Die Nuggets, die dann trotzdem immer noch auch im Haus was tun. Ja, geht ja auch. Aber die Trennung zwischen... So, und jetzt kommst du.
Ich wollte nur was zitieren, was in Psychologie heute gefunden habe. Da gab es vor 2 Jahren einen Artikel über Mütter und Söhne. Und da steht etwas drin. Und dabei macht es auch einen Unterschied, ob man als Sohn oder Tochter einer Mutter aufwächst. Denn das Geschlecht des Kindes hat durchaus Einfluss auf die Beziehungsgestaltung. Für den Sohn wird das Bild der Frau zunächst von der eigenen Mutter geprägt. Für sie wiederum ist das Geschlecht ihres Sohnes eine fremde und neue Erfahrung. Während sie sich in der Tochter ein Stück weit selbst wiedererkennen kann, ist der Sohn quasi unbekanntes Terrain. Die französische Psychoanalytikerin Christine Olivier hat in den 80ern das vielbeachtete Buch Jocastes Kinder geschrieben, in dem sie unter anderem die unterschiedliche Wirkung der Mütter auf Söhne und Töchter untersucht. Ihr zufolge ist die Beziehung der Jungen zur Mutter eine andere, nämlich eine gegengeschlechtliche und damit bisweilen auch spannungsgeladene. Denn für die Mutter werden in der Beziehung zum Sohn nicht nur mütterliche Liebesgefühle aktiviert, sondern oft auch eigene Erfahrungen mit Männern, Männlichkeit, Partnerschaft und Sexualität. Das kann, wie Olivier beschreibt, Schwierigkeiten mit sich bringen. Groß ist die Gefahr, die eigenen Bedürfnisse nach Liebe, Beziehung und Intimität auf den Sohn zu übertragen, wenn zum Beispiel kein Partner da ist oder er sehr oft abwesend ist oder die eigene Partnerschaft auch unglücklich ist. Und stark ist der Sog, das eigene Männerbild dem Sohn überzustülpen, vor allem, wenn dieses negativ ist. Und das fand ich interessant, das konnte ich so nachvollziehen.
Ja, unterstreiche ich alles.
Denn auch wenn wir heute davon reden und gendern und immer so sagen, ja, und es ist doch alles gleich und jeder kann das aussuchen. Und nein, es gibt bestimmte Unterschiede. Das heißt nicht, dass es nicht Männer gibt, die sich wie Frauen fühlen oder so. Das meine ich jetzt nicht. Aber es gibt schon ein gewisses Suchen nach einem Vorbild. Und natürlich, wenn wir einen Sohn haben, dann haben wir ein Bild von Männern im Kopf, aufgrund unserer Erfahrung. Wenn die jetzt auch noch richtig schlecht waren.
Fährt bloß nicht so wie dein Vater.
Ja.
Ne? So, ne, bei Trennung und nicht meine. Ne?
Und wenn du mit dem ersten Mädchen, wenn ich hier jetzt, habe keinen Bock mit 16 hier schon, dass du 16 bist und wir haben hier schon das erste Kind rumrennen.
Irgendwie so.
Ne? Und so, also so gleich das Misstrauen, gleich das alles so.
Ja, so ein, ja.
Ne, weil man das im Kopf hat.
Ja.
Natürlich tut man das teilweise auch mit Töchtern, aber da stimmt das. Das ist dann eher aus der eigenen Erfahrung.
Ja.
Und ich fände das eben auch gut, wenn man als Eltern diese Erfahrung auch teilt. Und sagt, in dem Alter habe ich das und das gemacht. Und ich weiß, es war eine ganz bescheuerte Idee.
Ja. Ich glaube, der Weg muss sein, sich dessen bewusst zu sein. Ja. Also wirklich sich bewusst machen. Ich habe einen Vater meinetwegen gehabt, der war abwesend.
Ja.
Oder der hat mich schlecht behandelt, vielleicht sogar misshandelt. Und ich muss vorsichtig sein, wenn ich merke, wenn mein Sohn in der Pubertät anfängt, rebellisch zu werden, wenn ich dann anfange, so richtig auszuflippen, weil da werden Sachen wieder reaktiviert von früher. Das bewusst machen. Vielleicht sonst auch wirklich mit psychotherapeutischer Hilfe, wenn ich. Weil dein Sohn kann nichts dafür. Der weiß auch gar nicht, wie ihm geschieht, wenn du plötzlich dermaßen aussiebst.
Richtig. Ja. Der hat überhaupt keine Ahnung. Vielleicht kennt er den überhaupt nicht. Oder hat ihn überhaupt nicht wirklich wahrgenommen, hat gar keine Beziehung oder eine ganz andere Beziehung. Also.
Das ist so. Also diese Spannbreite gilt für Mütter und Mädchen auch, aber für Jungs vielleicht noch einen Tick mehr zwischen überbehüten. Das heißt, Bubi wird von vorne bis hinten betütelt, wirklich wird, weil du auch Sinn in deinem Leben siehst. Schluss mit Hotel Mama, mit der Fernsehserie, da waren wirklich Mütter, Gott sei Dank, die gesagt haben, ich merke, ich habe viele Fehler gemacht und ich werde älter. Mhm. Mein Sohn wird auch älter und der ist immer noch da und hat auch, macht auch keine Anstalten irgendwie hier und ich habe Angst, dass ich ihm nachher, wenn ich nicht mehr da sein sollte, mhm. dass der lebensunfähig ist.
Was ja auch.
Was auch nicht. Also die machen, die haben praktisch mich auch dazu benutzt, mhm. um diese Abnahme, das von überwiegend alleinerziehenden Mütter. Mhm. Und das fand ich stark. Also sie haben wirklich sehr drunter gelitten, wohingegen der junge Mann, mit dem ich das zu tun hatte, eigentlich überhaupt keinen Bock hatte auszuziehen.
Der hat ja auch den Sinn gar nicht gesehen.
Nein. Und der sah bloß, dass da so ein bescheuerter Psychologe kommt und ihn rausschmeißt. Mhm. Und er musste dann natürlich mit meiner Hilfe und Unterstützung sehen, wie er klarkommt. Und das ist so ein, ich sag's nochmal, ein Mädchen haben wir kaum gefunden. Weil die waren, ich werde nie eine Szene vergessen, da sollte also so ein junger Mann zum ersten Mal in seinem Leben in einem Waschcenter Wäsche waschen und hatte wirklich aber 000 Minus Ahnung. Und daneben war eine junge Frau, so im gleichen Alter, die so flockig da ihre Wäsche in die Waschmaschine rein hat, und die ihm dann geholfen hat. Und dann habe ich sie gefragt, sag mal ehrlich, der Junge da, Interesse, also wäre das was für dich? No, never ever, nein, nein. Also so. Und das heißt, gilt für alles, gilt für Jungen wie Töchter auch, ihnen das Leben nicht abnehmen, sondern an den Herausforderungen mhm. kannst du wachsen. Und dann haben wir das andere Extrem, nicht der Vernachlässigung. Nach dem Motto, mach doch deinen Scheiß in der Hand, du bist wie dein Vater. Mhm. So.
Beides extrem und beides mhm. nicht gut.
Nee.
Na? Mhm. Aber es ist natürlich auch schwierig, gerade aufgrund dieser Gegengeschlechtlichkeit dann wirklich auch die Bilder aus dem Kopf zu kriegen und, mhm. und unbeteiligt daran zu gehen. Oder auch, wenn die Beziehung dann kaputt gegangen ist, mhm. Das schlechte Gewissen. Ich kenne viele Alleinerziehende, mhm. die dann auch zeitweilig wirklich ein schlechtes Gewissen haben, mhm. Weil sie denken, Mensch, ich jetzt mhm. aufgrund meiner Schwierigkeiten und der Schwierigkeit meines Partners mit mir, mhm. Ist die Familie kaputt. Das, mhm. das möchte ich eigentlich gar nicht für die Kinder, aber mhm. wir beide können nicht zusammen leben. Ne? Mhm. Und richtig gute Leute und richtig reflektierte Menschen, die kriegen das ja trotz Differenzen dann hin, dass die Kinder noch Kontakt haben mhm. und mit dem anderen und kriegen ja. das auch ganz gut ja. gebacken ja. und geregelt und tragen dann auch die Diskrepanzen nicht auf dem Rücken der Kinder aus. Mhm. Aber schwierig ist es schon.
Und das ist, es mag jetzt klischeehaft klingen, aber schon diese Bindung, von der wir jetzt wieder reden müssen, mhm. die frühe Mutter-Kind-Bindung. Vaterkindbindung natürlich auch, aber diese Erfahrung, mhm. die du gehabt hast als Baby und als Kleinkind, ob deine Mutter für dich da war, mhm. ob sie auch dir das Gefühl vermittelt, du bist liebenswert, ob du das Gefühl bekommen hast, ja, das Leben ist für mich da mhm. und auch meine Mutter hat Spaß im Leben und dieser Spaß überträgt sich auch auf mich und ich bin, ein schönes Wort, lebenshungrig, ich habe Bock mhm. auf Leben so. Das wird schon früh geprägt.
Und da sind die Eltern für verantwortlich. Da ist ja. nicht die Schule für verantwortlich.
Nee. Also die Schule kann ausgleichen mhm. oder kann fördern, aber das Grundsätzliche, dieses grundsätzliche Gefühl, ist mhm. das eben feindlich draußen? Oh, da muss ich aufpassen. Mhm. Dann bleibe ich bei Mutti, wirklich, na, weil das eben, ich weiß mhm. ja nicht, was da alles passiert und Geld und boah, und kriege ich das alles gebacken? Oder habe ich so ein Lebensgefühl, ach, scheiß drauf, ich guck.
Das kriegen wir schon hin.
Und wenn es nicht hinkriegt, dann habe ich Mutti oder Vati im Hintergrund, die notfalls auch mhm. noch einspringen würden.
Mhm. Aber auch das Interesse an vielen anderen Dingen, an mhm. Hobbys, an Sport, an, ja. ach, ich weiß gar nicht was, das kann man ja auch wirklich als Familie oder eben als einzelne Leute zusammen machen.
Und das hast du ja nun in deiner Familie, ich habe es ja nur mitbekommen. Mhm. Annika hat ja ganz viel gemacht. Du hast Theater gespielt, du hast Ballett gemacht, du hast Musik gemacht. Also. Und ich kenne das gar nicht anders, als wenn du einen Auftritt hast, dass natürlich deine Eltern dabei waren, zumindest einer von beiden.
Ja, natürlich.
Beide. Ja, du sagst, und das, ja, das muss ich erzählen, ne? Mütter-Söhne. Ich hatte ja nun irgendwann mal meinen ersten Auftritt im Bereich Schauspielerei in Hamburg im Theater an der Marschner Straße und mir gingen so die Muffe. Leute, der erste Auftritt. Und das war alles so im Nachhinein, das war alles schrecklich. Wie dem auch sei, also ich habe es dann irgendwie über die Bühne bekommen und auch schönen Applaus gehabt. Und dann war meine Mutter im Publikum. Mein Vater lebt nicht mehr, meine Mutter war da. Und glaubtest du denn nicht, wenn man trifft sich denn nach der Aufführung unten hinter der Bühne oder unter dem und nach ihrem Foyer auch? Und ich war ganz aufgeregt und das war mir schon wichtig, wie meine Mutter reagiert hat, weil das erste Mal. Und sie kam dann auch an und so und sagte dann zu mir, ich werde es nie vergessen. Na, du warst aber ganz schön laut. Oh. Also alle anderen, die daneben standen, starrten so ein bisschen und ich wusste auch nicht so recht, was ich sagen sollte. Ich bekam, weil alle wussten, das war mein erster Auftritt und ich bekam viel Lob, egal ob es stimmt oder nicht. Und von der Frau, und das war mir wichtig, bekam ich den Satz, du warst aber ganz schön laut. Nun muss man sagen, also ich war immer ein sehr, sehr braver, netter Junge und nachher junger Mann. Und wenig mit lauten Tönen. Und das war für sie wahrscheinlich erschreckend, ihren Sohn Mann da über die Bühne dampfen zu sehen. Und ich war tatsächlich so laut, dass sogar die Klosfrau im Theater mich...
Und alle waren glücklich.
Ja.
Weil endlich konnte man auch in der letzten Reihe mal jemanden verstehen.
Die Hörgeräte konnten ausgeschaltet werden, ja. Aber so, also zum einen, das sagt mir, es war mir auch als Erwachsener wichtig, was meine Mutter...
Selbstverständlich.
Von so, das Lob war, du warst mir, du bist bis heute bist mir ganz wichtig.
Ja, aber das ist doch noch was anderes. Also ich finde Eltern, Mütter, das ist schon, also wir reichen ja eigentlich der Anerkennung unser ganzes Leben hinterher. Mhm. Selbst wenn wir noch so alt werden, wir möchten eigentlich den Lob unserer Eltern noch haben.
Ja.
Für bestimmte Dinge.
Ja. Wir wollen, dass sie stolz
sind. Die Anerkennung, wir wollen, dass sie stolz sind. Das ist irgendwie so in uns drin irgendwie. Mhm. Das ist so. Es ist auch diese Verflechtung von Liebe, Verpflichtung. Wir haben ja auch das Gefühl immer auch so, wir sind ja auch gegenseitig so ein bisschen verpflichtet. Mhm. Die Eltern fühlen sich verpflichtet für ihr Kind, wenn sie klein ist. Wir fühlen uns, wenn die Eltern alt werden, da verpflichtet. Und das ist so, ja, es ist schon mehr als nur einfach eine Bindung. Es ist wirklich eine komplizierte Beziehung.
Ja.
Und so ist das auch mit der Anerkennung.
Ja. Und das prägt dich, also diese Erfahrung prägt auch dein Lebensgefühl. Ja. Da kannst du wenig erstmal, du bist ja als Kind, bist du ja abhängig davon.
Natürlich.
Und das prägt dich eben. Und da musst du sehen, und da habe ich eben Glück gehabt mit dir, mit Annika, so als Gegengewicht. Weil meine Mutter war eher so, also ich sollte ja, was sollte ich werden? Bibliothekar oder du solltest ja zum Finanzamt gehen.
Ich sollte zum Finanzamt gehen.
Die hätten Spaß mit dir gehabt. Du wärst die lustigste Finanzbeamtin. Ja, gut. Und ich sollte und eben.
Leute, ihr hättet alle euer Geld zurückgekriegt.
Aber so. Oh Mensch.
Wie mit der Gießkanne. Gießkanne hätte ich das wieder zurückgekriegt.
Genau. Ja. Hm. Nun gut, also ich sollte dann Bibliothekar werden oder irgendwas.
Leute, mal so ganz unter uns. Der hätte nie ein Buch wiedergefunden. Das wäre ein Chaos geworden.
Das lasse ich mal so stehen, ne? Nee, ich würde wahrscheinlich mehr, ich lese ja sehr gerne, ich würde mehr die Bücher lesen als wegsortieren. Nun gut, so und in diesem sicheren Rahmen bin ich aufgewachsen und da gab es gab wenig Streit und wenn Streit, dann explosionsmäßig, aber eigentlich war sie mehr ein Streitvermeider und hat eben diese wie nennt man das? Sublimen Methoden, kann man das so sagen? Also diese unterschwellige Methoden, sich dir zu zeigen, dass das, was du gerade gemacht hast, nicht gut war. Subtil, genau.
Aber sie hatte...
Subtil heißt das. Gott.
Ja, Michael Thiel, subtil, ne? Ganz einfach.
Gibt es nicht noch ein Waschmittel, subtil?
Gott. Sie hatte aber auch, sie war aber auch ein Mensch, der nicht gerne auffiel.
Nein.
Sie mochte keine knalligen Farben. Nein. Das musste alles in einem
dezenten Grau
oder dezenten Beige sein. Vielleicht mal ausgeflippt ein bisschen Weinrot.
Oh.
Aber ansonsten bitte, ne?
Mhm.
Und ein bisschen zurückhaltender und auch Schmuck und so. Das war alles klein und zurückhaltend. Und sie selber hatte auch keine durchdringende laute Stimme oder sie war auch kein Mensch, der jetzt in brüllendes Gelächter ausbrach oder sowas. Sie war insgesamt reduziert.
Ja.
Ein ganz reduzierter Mensch.
Ja.
Und es ist vollkommen klar, dass so ein Mensch jetzt jemanden, sie hat ja dich in diesem Sinne auch ein bisschen erzogen und da bist du plötzlich auf der Bühne und tust all die anderen Dinge. Du walzt da rum, du brüllst, du machst, du tust.
voller Freude bis heute.
Voller Freude.
Ja.
Das ist natürlich, das war ihr fast peinlich.
Ja, ne?
Ja.
Ja, ich glaube
auch. Das ist dieses Gefühl, was du ja auch als Kind kennst, wenn du mit deiner Mutter unterwegs bist und die fängt plötzlich an, laut irgendeinen Hip-Hop-Song mitzusingen. Dann findest du das als 17-Jährige oder als 16-Jährige peinlich.
Aber ich weiß, ich war als Junge, galt ich immer als äußerst wohlerzogen.
Ja.
Und also so wie Michael, ja. Während so meine Freunde eher so ein bisschen rabaukenmäßig drauf waren und nimm dir mal ein Beispiel an Michael. Das ging, war schon früher so, weil ich immer, ja, nett, freundlich so. Das war schon ein Vorbild meiner Mutter, wie man sich anderen gegenüber zu verhalten hat. Sehe ich nicht nur negativ, bin ich bis heute generell. Also bis ich wirklich unfreundlich werde oder so, das dauert schon ein bisschen.
Das dauert eher sehr lange.
Aber dann auch, also das schon. Aber das bedeutet letztendlich auch, sich auch, weiß ich, wie soll man sagen, also dieses Gefühl, man soll erstmal froh sein, wenn man durchs Leben so kommt und keine Schwierigkeiten hat. Das ist doch schon mal ein Lebensziel. Lebensträume zu verwirklichen, uiuiui, das ist ja schon mal noch eine andere Nummer. Aber erstmal gilt es, anständig sein Leben einzurichten, dass man. Und da kam nachher auch die Schwierigkeit. Ich war der Erste in der ganzen Familie, der ein Abitur gemacht hat, der studiert hat. Und dann studiert er Psychologie. Was ist das denn? Und wirklich über Jahre, da war ich schon fast fertig. Und da war ich auch schon fertig schon. Ja, und wann arbeitest du
denn? Wann ergreifst du den richtigen Beruf?
Ja, so.
Ja.
Ja, hat Annika auch noch mitbekommen.
Ja. Na, nun trat ja inzwischen eine kleine Änderung dann in dem ganzen Lebensweg ein. Ich mag an der Stelle nochmal auf die Rosa Lazose hinweisen.
Die war nicht rosa, die war rostrot.
Ja,
aber das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall war das dann so die Zeit so kurz, ja, so um das Abitur rum und dann Zivildienst und Anfang des Studiums und sowas, so diese ganze Zeit.
Auch schon Tilly, ausgezogen.
Lange Haare, langer Bart, lebte in der WG.
Ja.
Hatte Hanfpflanzen im Badezimmer.
Nein. Ich nicht.
Natürlich, weil da war es so schön feucht. Man musste ja nicht.
Nein.
Ja. Und deine Mutter kam zu Besuch und sah die Hanfpflanzen.
Ja.
Sagte, oh, ihr habt aber schöne Pflanzen.
Ja, hast du ja auch.
Da habe ich wochenlang drüber gelacht.
Wie soll ich sagen?
Das finde ich so süß. So niedlich.
Okay. Es ist ja verjährt und das Zeug hat nur gestunken.
Ja, das hat überhaupt nichts gebracht.
Aber wir fanden das damals cool.
Ja. Das hatte ja auch ein THC-Wert.
Im Minusbereich.
Im Minusbereich.
Aber es roch also gut. Das roch irgendwie so wie im Urlaub auf dem Bauernhof.
Ja, das hatte so Heu. Und dann habt ihr das in den Backofen geschafft zum Trocknen. Und ich glaube, da haben die echt
Heu. Das schneiden wir rauch. Ich bekomme Schwierigkeiten.
Ja, das war so lustig.
Ja.
Komm, das waren so diese ersten Schritte in dieser ganzen Geschichte.
Ja.
Und das war dann eigentlich, glaube ich, auch deine einzige Drogenerfahrung überhaupt.
Ja.
Also,
richtig lustig. Ist auch schon ein bisschen.
Und wir waren so harmlos irgendwie, ne?
Waren wir auch.
Ja,
aber das
aber
ist
das
so.
Waren so, ja, das waren so diese Geschichten, die so irgendwie so niedlich auch waren, ne?
Aber dann war auf der anderen Seite, warst du noch so, mein Vater ist dann gestorben, da war ich 17. Und dann hat meine Mutter auch toll, also ich habe dann mit ihr zusammen, meine beiden Brüder waren schon ausgezogen, zusammengelebt. Und sie hat klar gesagt, ne, 17 ist ja noch nicht volljährig. Und sie sagte, wenn du unterwegs bist, ist deine Sache. Aber wenn du irgendwie geschnappt wirst und die Polizei und die sagt, du bist doch minderjährig, weil du, ich weiß nicht, wie lange auf bist, ich hole dich nicht irgendwie mitten in der Nacht irgendwo aus dem Polizeirevier. Und sonst bitte mach, aber ne, also deine Verantwortung. Sie hat von da hat sie mir schon relativ früh dann die Verantwortung, auch als wir dann nachher unterwegs waren, Annika und ich lange Zeit durch die Weltgeschichte, doch, fand sie gut und hat mich auch ziehen lassen.
Ja. Also, nun muss man dazu sagen, dass Tilly ist ja wirklich die Anständigkeit in Person.
Oh.
Nee, wirklich. Warst
Danke.
Du immer.
Mhm.
Also, du wärst nie auf die Idee gekommen, irgendwas Komisches zu machen oder irgendeinen Blödsinn.
Nee.
Also, überhaupt nichts. Nicht.
Nee. Also nichts Kriminelles oder so.
Niemals. No. Überhaupt nicht. Also, ach Gott.
Nee. Ich war durch und durch. Falls ich fest bin, ich das bis heute noch. Ich brauchte mich, glaubt es oder nicht, ich brauchte mich mit nie in meinem Leben richtig körperlich auseinandersetzen. Dafür konnte ich besser reden. Das war schon der Psychologe in mir. Der.
Ja.
Aber das war auch so eine Sache, vielleicht das noch zu meiner Mutter. Sie wurde ja wirklich sehr, sehr gemocht von ihrer Umgebung. Also schon, weil sie auch Interesse und sie konnte gut mit Leuten umgehen. Doch, ja, das muss
sie
sagen.
War sehr liebenswert.
Ja,
extrem
ja.
liebenswert.
Ja. Und ich glaube, diese Art, auf Leute zuzugehen, das habe ich schon von ihr mitbekommen.
Ja.
Und das ist natürlich auch der Weg zum Psychologen da sein, der das Ganze erleichtert, weil wenn mich Leute blöd finden würden, warum sollten sie zu mir in eine Beratung kommen? Ne?
Aber auch diese Gelassenheit, sie war ja auch recht gelassen, also das hast du auch ein bisschen von ihr, so dieses nicht immer gleich aufdrehen und nicht immer gleich so an der Decke kleben, sondern so, ja, so und in sich selber so ein bisschen ruhen.
Ja, Mutti.
Und so. Ja, finde ich gut. Hast du denn eigentlich das Gefühl, du hast von ihr Werte auch mitgenommen?
Also ganz, ganz bestimmt, was du gesagt hast mit dieser, also nichts in Richtung Illegalität. Das macht man nicht. Also wenn ich früher schon mal eine Zigarette geraucht habe, was ich mit 13 oder 14, da hatte ich schon mörderschlechtes Gewissen. Also ich bekomme ja sehr schnell ein schlechtes Gewissen, wenn ich vermeintlich irgendwas tue, was mir so ganz korrekt ist. Und ich gehöre dann wirklich auch zu den vielen Deutschen, die, obwohl ich ein Ticket habe in der Bahn und der Kontrolleur kommt, immer noch denken, hoffentlich geht das gut.
Ja, so ein schlechtes Gewissen, obwohl man wirklich alles...
So,
ja, ja.
Oder so am Flughafen noch tausendmal aufs Ticket gucken, sitze ich hier auch richtig, bin ich hier richtig, das ist total um die Uhrzeit, so ein Kram. Also so ein bisschen, das hätte ich gern, da hätte ich gern ein bisschen mehr Gelassenheit. Also da bin ich sehr, sehr, und ich mag eben ungern streiten. Ja.
Du müsstest ja.
Und ich bescheiß Leute nicht.
Nee. Das tust du ja nicht. Nee,
mir ist das auch nicht so wichtig. Also ich ziehe auch Leute nicht über den Tisch, auch im Job nicht oder sowas.
Habe ich auch noch nie erlebt bei dir.
Nee. Du ja auch nicht. Also das ist nicht unbedingt karriereförderlich, aber. Aber auf der anderen Seite, wir können jeden Morgen ein Spiel gucken und sagen, alles gut. Also wir brauchen da keine Angst zu haben, dass da irgendjemand jetzt uns was Böses will. Ne?
Nein, das finde ich auch viel zu anstrengend irgendwie. Und du ja noch mehr, glaube ich, dieses, du könntest ja sowieso keine Lügengebäude merken. Das, wir lästern ja immer ab und zu sagen, also Tilly, beim Einbruch, vergiss es. Da wird die Hälfte liegen lassen.
Ach ja.
Würde den Ausgang nicht wiederfinden.
Ja, und überall nicht, wird ein Barthaar liegen und sowas. Die würden alle sagen, oh, Tilly schon wieder.
Ach,
oh,
nicht
Mann,
schon wieder, vergiss es. Das klappt nicht.
Nee.
Da muss man auch so eine Energie für haben. Oder ich glaube, so eine, da muss die Lebensenergie auch darauf gerichtet sein, sich irgendwas anzueignen oder irgendwas haben zu wollen, wo man das Gefühl hat, man braucht es, man will es oder so. Aber das, wenn du das Gefühl nicht hast, weil du eigentlich relativ zufrieden mit dem bist, was du so um dich rum hast. Und wenn es dir wichtiger ist, dass du Spaß mit deinen Freunden hast oder in der Familie oder wo auch immer, bevor man jetzt irgendwelche Dinge anhäuft oder da, wo Gerechtigkeit eine größere Rolle spielt, als jetzt Recht zu haben oder so, dann entwickelt sich das anders.
Also so ein moralischer Kompass, den hast du ja genauso wie ich auch. Der ist schon drin, also von da hat es schon geklappt.
Ja.
Also fassen wir mal zusammen, was meine Mutter so in Beziehung angeht. Ja, grundsätzlich, es war also korrekt, es war okay, es war nicht übermäßig liebevoll so, woher auch, sie hatte selbst nicht erfahren und hat das selbst auch nicht so. Also sie war herzlich, aber auch körperlich eher distanziert. So.
Aber dein Vater war ihre große Liebe.
Ja, absolut, absolut.
Sie hat auch, nachdem er gestorben war, nie wieder eine Beziehung
und danach
gehabt.
War sie alt, also wurde sie wirklich sichtbar alt und das war es dann auch.
Ja.
Irgendwie so in ihrem Leben.
Aber sie hatte immer ein Bild stehen, hatte immer eine Kerze an,
wir waren auch ständig auf dem Friedhof, die ersten Jahre habe ich sie auch begleitet, doch.
Also, man hat sie auch mal gesagt zu mir, das war ihre große Liebe und alles müsste damit vergleichen und kam für sie überhaupt nicht in Frage. Und das fand ich schon interessant.
Aber das haben wir beide ja auch bei Renate und Helm oder so, bei Annikas Eltern. schon das Vorleben, eine lange Beziehung zu führen, nicht bei Schwierigkeiten sofort aufzugeben, durchhalten auch mal zwischendurch, wenn es schwierig war. Mein Vater war das noch ein anderes Thema, der war durchaus zwischendurch recht schwierig. Aber auch ein herziger Mensch. Aber die haben sich die haben sich schon immer wieder zusammengerauft auch. Also dieses Gefühl von Sicherheit, und das ist zentral, das hatte ich bekommen.
Ja.
Und das, da bin ich ihr auch dankbar und das war auch gut. Und bis heute habe ich immer noch das Gefühl, tief drin, und das Leben ist gut. Also ja. Ich habe nicht übermäßige Lebensangst. Ich habe Respekt, also ich weiß, ich muss auch was dafür tun, aber ich habe unterm Strich nie das Gefühl, ich bin jetzt vollkommen hilflos.
Genau. Und ich glaube, das ist das Beste, was man eigentlich von sowas mitkriegen kann.
Ja.
Trotz all der Schwierigkeiten oder der Dinge, die dann so nicht funktionieren. Aber wenn du das Gefühl hast, ich habe grundsätzlich ein sicheres Leben, das Gefühl mitgekriegt, das ist eigentlich schon eine richtig tolle Sache.
Und vielleicht eins noch hier zum Abschluss, wir haben schon fast wieder 15 Minuten rum. Ne?
Oh, wow.
Bei uns wird immer geredet, tatsächlich. Also bei uns wird viel geredet. Also doch. Es war kurz die Zeit vor Internet und Co., wenn man abends zusammen gegessen hat. Wurde abends zusammen gegessen oder mittags auch. Und es wurde immer geredet.
Ja. Das gab es bei uns ja auch, diese gemeinsame Mahlzeit. Die war eigentlich das Wichtigste am Tag.
Ja. Und da gibt es Studien, die ganz klar zeigen, dass in Familien, wo gemeinsam gegessen wird, einmal am Tag, dass das die beste Prophylaxe gegen von Übergewicht, Adipositas bis hin zu Kriminalität und so weiter und so fort. Familien, die das schaffen, das mit ihren Kindern zu machen, die schaffen eine gute Grundlage, dass die Kinder nachher gut durchs Leben kommen.
Und wo dann auch alles besprochen wird, was am Tag anliegt.
Ja.
Wo jeder auch erzählt.
Ja.
Von dem, was er gemacht hat. Und wo nicht nur, wie war es denn in der Schule und dann schon nicht mehr zuhören. Und wenn die Kinder sagen, langweilig und so, dass man dann vielleicht selber was erzählt und sagt, also bei mir heute auf der Arbeit war spannend, ich habe das und das und das gemacht. Natürlich dann vielleicht auf das Alter zubereitet, aber trotzdem, dass man so ein bisschen von sich erzählt, und von dem, was man gemacht hat, um einfach auch die Neugier und die Freude am Leben auch zu vermitteln. Wenn da immer alles nur rumhängt, so, hab ich jetzt keine Lust, oder die Kids kriegen nur noch die Eltern mit, wie sie vor dem Handy sitzen. Also, dass da nicht viel bei rumkommt.
Nee.
Auch an Kontakt und an Ehrlichkeit und an Erzählen, dürfte eigentlich auf der Hand liegen.
Ja. Was ich so im Nachhinein mir noch mehr gewünscht hätte, wäre so ein wir trauen dir was zu.
Ja.
Also das, was ich mir jetzt so in meinem Leben erarbeitet habe, das vor allen Dingen mit dir zusammen, ne, weil du traust mir, du traust mir immer bis heute immer noch viel mehr zu als ich mir selbst.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das war, ist
ein tolles. Ich bin immer ganz erstaunt.
Das ist ein tolles Gegengewicht auch dazu. Aber ich hätte mir da schon wirklich mehr gewünscht, so wie toll. Ne? Und du gehst einen Weg, der bisher noch nie gegangen wurde, unserer ganzen Familie. Und wir sind stolz auf dich. Ja, weiß ich bestimmt auch irgendwie. Aber so, und nun mach mal weiter. Das ist eben halt, wenn du auch aus einer Familie kommst, die sehr einfach war. Und die wirklich, deren größtes Ziel es war, auch nach dem Krieg, gut leben zu können, eine gute Wohnung zu haben, ein bisschen Geld zu verdienen. Nicht viel, aber ein bisschen so, dass du auch mal in Urlaub fahren konntest. Und ansonsten, das war so das Ziel, das Lebensziel. Gut.
Das ist ja ein verständliches Ziel.
Ja, aber eben nicht mehr. Ne? Und da gibt es andere Beispiele, wo eben, wenn du aus dem Elternhaus kommst, wenn du Glück gehabt hast, die sagen ja, und die das vielleicht auch vorgelebt haben, dass man vieles erreichen kann, wenn man so und so ist und so viel arbeitet.
Naja, meine Eltern haben mich immer gefördert in der Richtung.
Ja.
Die haben ja eigentlich eher beide darunter gelitten, dass ihnen das nicht möglich war. Mein Vater hätte auch lieber Musik gemacht, anstatt als Schichtarbeiter zu arbeiten. Selbstverständlich.
Ja.
Und meine Mutter wollte so gerne Imkerin werden und durfte nicht, weil sie ja von zu Hause dann weggemustert und meine Oma und Opa gesagt haben, wieso, du heiratest doch sowieso.
Oh,
traumhaft.
Ja.
Und genau aus diesem Grund hat sie sich auch immer so mit der Rolle der Frau beschäftigt. Mhm. Also, dass ich so feministische Züge habe, mhm. ist also ganz klar. Also, es mhm. kommt auch aus dieser Ecke. Mhm. Und darüber haben wir natürlich gesprochen, als ja, ich klein war. Logisch. Und natürlich hat mir mein Vater auch erzählt, wie das bei ihm aussah. Und du gehst nicht aufs Gymnasium, ne? Meine Mutter hätte ein Stipendium fürs Gymnasium gehabt. Kommt gar nicht, du nix. Brauchst du nicht, du heiratest. Ja. Und wirklich, den hat man in der Generation, hat man wirklich die oftmals die Chancen verwehrt.
Die hat man klein gehalten. Ja.
So. Und deshalb, meine Eltern wollten nicht durch mich Leben oder sowas. Mhm. Ich durfte mir aber aussuchen, was immer mich interessierte. Mhm. Und sie haben mir natürlich diese Neugier auf alles Mögliche vermittelt.
Und das, meine Liebe, jetzt zum Ende, das merkt man dir bis heute an, weil du bist bis heute immer noch ein ganz lebensneugieriger, lebenshungriger Mensch. Ja. So, also du sagst, das Schlimmste, was man Annika antun kann, ist Langeweile. Oder
na, gleichförmig. Die hab ich ja nicht,
aber ich sage ja so Gleichförmigkeit ja. oder sowas.
Also in einem Krankenzimmer im Krankenhaus liegen bei Corona und ich habe nichts zum Lesen.
Das ist Folter.
Das ist nur nichts an den Wänden, kahle Wände. Leute, da drehe ich dann irgendwann am Rad. Also so viel meditieren und so viel Gedankenreisen und das über Wochen, das war schon. Nee, nee, nee. Oh, ey, das war anstrengend.
So, ihr Süßen, das war ein Ritt durch mein Leben.
Ja, kreuz und quer durch Tilly und seine Mutti.
Ja, Mutti.
Ja.
Okay.
So. Was hast du immer gesagt?
Mami.
Mami?
Ja, das war Mami.
Ja. Weil ich habe ja immer Renate gesagt und Henrike sagt Mutti.
Ja, ich sag Mami.
So. Witzig, ne? Ja. Ja, das ist immer so niedlich, was wir so sagen eigentlich, ne? Ja.
Ihr macht es gut jetzt, ihr Lieben. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Schreibt uns mal wieder Kommentare, all das, ne? Mhm. Vielleicht haben ein paar Jungs, wenn die Lust haben.
Ja, weil die sind jetzt, ja, die Väter sind jetzt natürlich ein bisschen kurz gekommen.
Ja, die kommen auch nochmal irgendwann. Aber auch vielleicht Frauen, die eben halt Männerexemplare an der Wacke haben oder hatten, wie auch immer.
Ja, das.
Wo sie sagen, und sind jetzt gerade wieder ein paar Seiten wieder aufgegangen. Mhm. Das vielleicht jetzt wirklich zum am Ende. Wir bekamen auch so Zuschriften, wo auch Leute gesagt haben, Mensch, ja, das sind einfach so Sachen, wenn sie uns zuhören, die Leute, die sagen, oh ja, das ist ein kleiner Seifensieder ist aufgegangen. Oder jetzt, jetzt verstehe ich das ein bisschen besser, wie es mit Mutti und Vati ist.
Ja.
Schreibt uns gerne dazu.
Und das finde ich toll.
Finden wir
das
auch.
Das finde ich richtig super.
Schluss jetzt. Aus.
Ja,
vorbei.
Ich halte ja schon den Mund. Ja. Ich warte jetzt auf meinen Fleischsalat.
Oh Gott.
Oh,
die Frau denkt auch nur
ab
an
und
das
zu gönne ich mir das.
Ja.
In ein kleines Döschen.
Habt einen schönen Sonntag und bis bald.
Bis nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt. Psychologen beim Frühstück. Tschüss. Bis dann. Tschüss.